Herzlich willkommen bei Vertrieb 4.0, deinem Podcast für nachhaltiges digitales Marketing und digitalen Vertrieb sowie erfolgreiches E-Commerce für dich in deiner B2B-Welt. Mein Name ist Thomas Reisacher und ich freue mich, dich heute bei der Episode 21 begrüßen zu dürfen, zu Gast im B2C-E-Commerce. Und ich freue mich, heute dafür einen ganz besonderen Gast gewonnen zu haben. Alexander Rietzler. Er berät namhafte Unternehmen im deutschen B2C-Handel und gilt in dem Bereich als absolute Koryphäe. Da das B2C-E-Commerce an vielen Stellen der B2B-Welt voraus ist, haben wir uns damit beschäftigt, was wir in der B2B-Welt davon lernen können. Also, sei gespannt, viel Spaß! Ja, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Ich freue mich heute in meinem Podcast wieder einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, den Alexander Rietzler. Der Alexander Rietzler und ich, wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit 1997, 98. Selbst da sind wir schon geschäftlich auf geschäftlicher Ebene über den Weg gelaufen und in der E-Commerce und in der digitalen Welt aufeinander getroffen. Und Alexander ist heute eine absolute Koryphäe, was das Thema E-Commerce in der B2C-Welt angeht. Und ich glaube, wir können heute ganz viel von Alexander erfahren. Ich freue mich total auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Alexander. Vielleicht möchtest du dich einfach mal den Hörern vorstellen, deinen Hintergrund und wo du herkommst, wie auch immer.
Danke dir, Thomas, für die Einladung und die herzlichen Worte. Mein Name ist Alexander Rietzler von der Quant Consulting. Das ist eine Unternehmensberatung für E-Commerce und IT. Und wir machen schon sehr lange Jahre E-Commerce und Online-Projekte, haben mitunter über 20 Jahre Erfahrung, sind viel in Mittelstands- und in Großunternehmen tätig und beraten dort die Unternehmen im ganzen Aufbau von E-Commerce und die Projektumsetzung. Und da kommen natürlich immer wieder spannende Themen. Primär sind wir im B2C-Bereich unterwegs, das heißt eher im Endkunden-Retail-Geschäft. Aber es gibt manchmal auch, sage ich mal, Projekte im B2B-Umfeld. Und da hat mich Thomas heute eingeladen, dementsprechend über diese Welten und Erkenntnisse dementsprechend zu reden.
Cool. Ich weiß nicht, ja, vielleicht reden wir einfach drüber. Du hast auch ein paar super spannende Kunden. Ich glaube, das ist schon erwähnenswert, für welche Unternehmen du mitgewirkt hast, dass die heute über einen Online-Shop, über E-Commerce an uns Verbraucher verkaufen. Magst du da vielleicht mal den einen oder anderen nennen?
Ja, also zum Beispiel DM Drogeriemarkt kennt man auch. Sehr groß im deutschen Drogeriebereich tätig. Ein Riesenprojekt auch. Und ein zweites größeres Projekt, Intersport, mit dem Marktplatzaufbau, mit der Händleranbindung, wo sehr viele Händler dann auch über diesen Marktplatz verkaufen. Das sind also zwei größere Projekte aus den letzten Jahren.
Super cool. Also ich bin immer ganz geflasht, wenn Alex wieder kommt und erzählt, was er jetzt gerade wieder für Projekte macht. Und wir tauschen uns natürlich dann auch immer aus. Und nachdem ich ja sehr stark in der B2B-Welt verhaftet bin, kommt natürlich immer wieder in den Diskussionen, kommen wir wieder auf die Punkte und sagen, was sind denn eigentlich so die Trends aus dem B2C, was schwappt denn rüber, was ist anders in der B2B-Welt, was ist anders in der B2C-Welt? Und ja, die Welt des Online-Verkaufens in der Consumer-Welt ist natürlich schon viel weiter. Die hat viel früher angefangen wie die B2B-Welt. Und ich glaube, da sind manche Dinge schon viel weiter, haben sich entwickelt. Da sind Dinge, die in der B2B-Welt noch gar kein Thema sind, weil man vielleicht noch am Anfang ist, sind dort schon ganz normal oder schon mindestens die Messlatte. Und ich glaube, das ist das, was wir heute auch Ihnen euch als Hörer da mitgeben wollen, einfach mal über die Dinge zu reden, die gerade in der B2C-Welt voll der Trend sind. Und wir wollen heute auch mal ein bisschen darüber philosophieren, was hat das für Auswirkungen auf die B2B-Welt? Ist es überhaupt sinnvoll, in der B2B-Welt darüber nachzudenken, da einzusteigen oder da weiter drüber nachzudenken? Das sind eigentlich die Themen, die wir heute gemeinsam besprechen wollen.
Sehr gerne. Steigen wir ein ins Thema.
Ja, super. Alex, was ist denn aus deiner Sicht momentan ein großes Thema, das die Consumer-Shops sozusagen umtreibt?
Ja, also interessantes Thema ist Personalisierung. Das bedeutet, dass man also für den Endkunden gezielte Angebote auch präsentiert, dass also nicht nur über Newsletter personalisiert Angebote ausgespielt werden, auf Basis von seinem zielgruppenrelevanten Kaufverhalten. Also die Maschine lernt sozusagen den Kunden besser kennen und bietet ihm dann auch im Online-Shop dementsprechend personalisierte Angebote. Das bedeutet, wenn ich mich als Kunde eingeloggt habe, also mich authentifiziert habe in diesem Shop, dann habe ich eine ganz andere Startseite in diesem Shop, als wenn zum Beispiel ein Gastkunde oder ein anonymer Kunde sich auf diesen Shop einwählt. Das bedeutet, ich finde mich in meiner personalisierten Einkaufswelt mit meinen Produkten, mit meinen Themen, die mich interessieren. Und die Landschaft ist für mich eigentlich aus meiner Perspektive zurechtgelegt. Und das könnte ein interessanter Ansatz auch sein für B2B, dass man also sehr stark auf den Kunden personalisierte und auf ihn abgestimmte Angebote und Dienstleistungen anbietet.
Also ich glaube, dass das ein ganz, ganz spannendes Thema für die B2B-Welt ist. Und ich glaube, oder es ist auch schon sogar so, dass die B2B-Welt an der Stelle sehr schnell in dieses Thema einsteigen muss, weil die B2B-Welt kennt natürlich seine Kunden. Also in der Consumer-Welt gehen wir ja immer davon aus, wir verkaufen ein gewisses Setup an Produkten an viele, ganz, ganz viele Einzelkunden. In der B2B-Welt ist das Geschäft oft anderes. Also das heißt, ich habe Produkte und ich habe in der Regel viel weniger Kunden. Und die wiederum aber erwarten natürlich, dass man sie auch besser versteht, dass man sie auch erkennt in ihrer Bedürfnisse. Also sie wollen natürlich ihre Preise, sie wollen natürlich ihre Verfügbarkeiten. Was sicherlich noch nicht so das große Thema ist, ist dieses das Produktsortiment, das du hast, also als Kunde sozusagen.
Genau, und das kann mit gewissen technischen Mechanismen kann das sehr fokussiert auf den Kunden zugeschnitten werden. Das bedeutet natürlich, im Hintergrund gibt es die ganzen Artikel auch in dem Online-Shop, nur die sieht der Kunde vorrangig erstmal nicht. Und das kann auch eine Möglichkeit bieten, mit dem Marketingbudget ziemlich fokussiert dann zu arbeiten, weil ich fokussiere mich dann nur noch auf die Themen, die also diesen Kunden auch wirklich interessieren, auf die Artikel, wo er Interesse hat, wo er eine hohe Awareness auch dahinter hat und kann also den Kunden optimal auch mit Dienstleistungen, mit Services dementsprechend auch bedienen.
Merkt ihr, dass die Kunden das dann lieber annehmen? Kaufen die mehr in so einem Online-Shop, der auf sie personalisiert ist, oder finden die das manchmal eher ein bisschen spooky, sage ich mal, wenn der Shop plötzlich so tut, als wie ich das so will? Das ist ja auch nicht so ganz trivial.
Also die Conversions sind auf jeden Fall wesentlich höher. Also man merkt signifikant höhere Conversions auch. Und die Maschine lernt ja auch mit. Das bedeutet, auf Basis von diesem Kaufverhalten lernt die Maschine, was passt dort noch mit rein, was kann man noch mit empfehlen, wo kann man beispielsweise noch ein Upselling machen, wo passt es noch mit dazu. Und so die Welt ist ja nicht statisch, sondern auf Basis von Transaktionen, auch aus anderen Zielgruppen, lernt die Maschine mit und kann dementsprechend dieses Angebot noch erweitern. Es hat aber unterm Strich eine kaufmännische Sinnhaftigkeit, weil die Conversion ist elementar anders und besser.
Okay. Ich hoffe, der Begriff Conversion ist da draußen gut bekannt. Vielleicht kannst du nochmal zwei Sätze zum Thema Conversion. Die B2C-Welt nimmt noch viel mehr gerne diese Fachbegriffe auf und da dürfen wir gerne mal reinhören.
Ja, also einfach ausgedrückt sind es Kaufabschlüsse, sodass man also mehr Umsatz generieren kann dadurch und dementsprechend dann auch finanziell und kaufmännisch einen höheren Warenkorb und Abschluss hat.
Okay. Also in der B2B-Welt würde ich sagen, was wir da schon machen können oder was man immer oft macht, ist, wenn man den Kunden kennt, kennt man unter Umständen auch zum Beispiel die eingesetzten Maschinen, die er hat oder den Fuhrpark. Und damit kann ich ihm natürlich ein Produktsortiment auch geben, das, was er sozusagen an Maschinen von mir als Anbieter benutzt, die dann letztendlich und daraufhin ihm zum Beispiel dann die Ersatzteile nur anbietet. Also somit personalisiere ich in einer gewissen Form, basierend auf seinem bisherigen Kaufverhalten. Und das haben wir ja, die Information haben wir ja oft im ERP drin, nicht immer leider, aber auf die Information kann man zurückgreifen. Aber wie könnte man im B2B noch auf diese Personalisierung eingehen? Gibt es da noch einen Aspekt, wo wir sagen, das könnte in der B2B-Welt noch kommen?
Also als weiteres Thema sind Verkaufskanäle sehr interessant. Also im B2C-Umfeld versucht man, dass man über, sag ich mal, technologische Möglichkeiten eine Plattform schafft, wie ich mich in unterschiedliche Verkaufskanäle andocken kann. Also, dass ich nicht diesen alleinstehenden Online-Shop habe, wo ich nur verkaufe, sondern ich habe die Möglichkeit mit meinem Sortiment, mit meinen Artikeln, Produkten, dass ich dort in andere Marktplätze beispielsweise oder Verkaufsportale, dass ich mich dort integriere und damit wesentlich mehr an Traffic und an Reichweite dementsprechend beziehen kann. Und jetzt kommt eigentlich der wesentliche Aspekt, dass die Prozesse, also nach der Bestellung und alles, was danach kommt, dass sie dann wieder sehr standardisiert einmünden. Okay. Das bedeutet, man muss sich technologisch vorne ein bisschen öffnen. Mhm. Also man spricht unter Technikern, Entwicklern, spricht man da von diesem Headless-Ansatz. Und es hat dann die Möglichkeit, dass ich mich also sehr schlank und sehr elegant über solche Micro-Devices oder Micro-Sites dann dementsprechend dann in andere Portale und Verkaufsplätze dann integrieren kann an der Stelle.
Wieder ein schönes Stichwort, Headless. Hört man jetzt immer mehr? Vielleicht kannst du das auch noch mal ganz kurz erklären, damit wir diesen Begriff verstehen noch besser.
Also einfach erklärt ist es, dass man dieses kompakte Shop-System, was man jetzt die letzten Jahre immer hatte, dass man so ein bisschen auftrennt und so über dynamische Komponenten dann ein bisschen aufgliedert, sodass ich also meinen Shop dementsprechend in andere Welten sehr leicht integrieren kann, technologisch gesehen.
Also verstehe ich richtig, man baut sozusagen auf der einen Seite seinen eigenen Shop, gleichzeitig aber verteilt man die Produkte, die auf verschiedene Verkaufskanäle, also Marktplätze. Kann ein Amazon sein, das Intersport ist ja zum Beispiel so ein Beispiel, das du genannt hast, das ist ein Marktplatz. Otto wird, glaube ich, gerade zum großen Marktplatz oder die arbeiten, glaube ich, daran, dass da immer mehr in die Richtung geht.
Richtig, genau. Und wenn ich mich dort besser aufstelle, auch technologisch, bin ich natürlich sehr variabel, was es da an Verkaufskanälen auch gibt, um mich sehr schnell in so eine Welt dann auch zu integrieren. Weil wenn ich mich in neue Verkaufsportale oder Verkaufsmarktplätze integrieren möchte, dann ist auch technisch viel Aufwand auch notwendig und das kann mehrere Monate dauern, bis das alles eingerichtet ist und vom Setup dementsprechend läuft. Und wenn ich technologisch schon besser unterwegs bin, dann ist der Markteintritt wesentlich schneller.
Was ich spannend finde, ist sicherlich, eine Herausforderung wird sicherlich immer die Verfügbarkeit sein, oder? Das Lager, weil wenn du im Prinzip, das ist jetzt so ein Gedanke, der mir gerade kommt, wenn ich über eine Plattform etwas verkaufe, ich habe ein zentrales Lager und in meinem eigenen Online-Shop auch, wie kriegt ihr denn diese Verfügbarkeiten immer zusammen?
Ja, die letzte Wahrheit liegt immer im ERP-System an der Stelle, weil der Shop kriegt natürlich nur Bestandsdaten, sage ich mal, aus dem dahinterliegenden ERP-System und die Ware ist ja physisch nur einmal auf Lager. Eben, und ich kann die ja nicht dreimal, viermal überverkaufen an der Stelle. Deshalb, das System muss aufs ERP-System Bestandsdaten haben und muss dementsprechend dann verteilen. Jetzt kommt aber ein interessanter Aspekt, der auch im B2C-Geschäft häufig ein bisschen zum Problem führt. Wenn man also auf verschiedene Verkaufskanäle verkauft, dann kann es sein, dass manche Verkäufe durch die Marktplatzprovision oder Verkaufskanalprovision weniger interessant sind als andere. Beziehungsweise der eigene Online-Shop hat natürlich gar keine Marktplatzprovision. Das heißt, ich will immer gucken, dass ich über die Kanäle verkaufe, die für mich am interessantesten sind, vom Deckungsbeitrag, und allokiere sozusagen dementsprechend auch ein bisschen Bestand. Das heißt, ich lasse lieber einen margenschwächeren Verkaufskanal auslaufen vom Bestand, wenn ich knapp bin, und lass die anderen Kanäle dementsprechend noch weiterlaufen. Und da gibt es eben im Grunde Software, die das im Grunde steuert. Und da kann ich dann sagen, was ist der Prio 1, Prio 2, Prio 3 Verkaufskanal, sodass ich aus der kaufmännischen Sicht immer den besten Deckungsbeitrag je Verkauf mache.
Spannend. Also in der B2B-Welt spricht man auch schon von Plattformen und Marktplätzen. Die sind am Kommen. Aber die Erfahrung zeigt, dass das noch sehr in den Anfängen ist und ganz stark abhängig ist von dem Produkt, von der Produktkomplexität. Also verkaufe ich, auf Deutsch gesagt, Schrauben, ist es wahrscheinlich einfach, die über einen Marktplatz zu verkaufen. Verkaufe ich eine hochkomplexe Maschine, die konfiguriert werden muss, ist das immer noch eine Herausforderung, weil die Marktplätze da noch nicht ausgelegt sind, dafür solche komplexen Produkte zu konfigurieren, identifizieren, wie auch immer. Also glaube ich, so dieser C-Teile-Bereich funktioniert da schon. Die wirkliche Ingenieurskunst über so eine Plattform zu verkaufen, dass der eigene Online-Shop oft noch der bessere Ansatz, zumindest jetzt in der B2B-Welt.
Richtig. Und C-Teile, du hast es gerade erwähnt, auch ein interessanter Ansatz, was gerade läuft. Bei Amazon geht jetzt der Trend eigentlich stärker auf B2B auch. Also es wird versucht, dass also stärker C-Teile-Bereiche über Amazon verkauft werden. Und auch große Konzerne haben mittlerweile sich geöffnet über deren Einkaufsabteilungen, dass also über Amazon B2B dort auch eingekauft werden kann im C-Teile-Bereich. Und da muss man eben prüfen, je nach Branche, ob das zukünftig ein interessanter Absatz- oder Verkaufskanal sein kann.
Ja, also da kommen noch ganz spannende Themen dazu. Was auch immer wieder ein absolutes Schlagwort ist, ich glaube, wo fast alle, jeder gerne auch mal drüber spricht, aber auch viel oft noch viel Wissenslücken sind, ist das Thema Künstliche Intelligenz, die KI.
Ja.
Ich glaube, da beschäftigt ihr euch auch schon eine ganze Menge, oder ihr beschäftigt euch mit diesem Thema auch schon eine ganze Weile.
Genau, KI auch sehr interessant, stark im Kommen. Es wird beispielsweise im Bereich Retourenmanagement auch mit verwendet. Das bedeutet, wenn man jetzt im B2C-Bereich Schuhe oder Textilien verkauft, hat man Retourenquote aus der Praxis zwischen 30% und 50%.
Wow.
Das heißt, Ware, die wieder zurückkommt, weil der Kunde einfach sagt, ich habe mir ein Textil gekauft oder einen Schuh gekauft, passt nicht von der Größe her. Und da wird versucht, was kann ich denn im Vorfeld schon im Verkaufs- oder im Beratungsbereich dem Kunden an Informationen mitgeben, dass genau dieser Fall nicht eintritt. Weil es kostet ja alles Geld. Also die Bestellung wird ja dementsprechend verschickt, kommt wieder zurück, muss wieder aufbereitet werden etc. pp. Und da hilft jetzt die KI. Also es gibt Möglichkeiten, wo man mit KI einen sogenannten Größenberater dementsprechend anbieten kann, der mir hilft, die passende Größe auch zu finden, auf Basis von meinen Körpermaßen, auf Basis von meinem bisherigen Kaufverhalten, kann er mir eine Größe empfehlen, sodass mir dann auch meine Jacke, mein Schuh dementsprechend passt. Was unterm Strich den Vorteil hat, die Retouren werden signifikant auch reduziert und damit sparen sich beide viel Geld und Stress, sowohl der Kunde als auch der Verkäufer, der Händler. Und somit kann KI auch eine Lösung bieten für einen zufriedenen Kunden und Kaufverhalten.
Spannend. Also die Retourenquoten, aber wie du gerade genannt hast, mit über 30%, ich glaube, die würde in meiner B2B-Welt so manchem ganz schlaflose Nächte bereiten.
Ja.
Die sind mir da nicht gewohnt.
Wobei man muss ja dazu sagen, es gibt ja dieses Widerrufsrecht, gibt es im B2B ja auch nicht.
Ja.
Also 14 Tage kann ja im B2C jeder Kunde ohne Angabe von einem Grund Ware retournieren. Und das ist ja, sag ich mal, ein wesentlicher Vorteil im B2B, dass es dort nicht sowas gibt.
Das sind schon ganz schöne Herausforderungen. Trotzdem denke ich, ist es auch in der B2B-Welt wichtig, das richtige Teil zu liefern. Ich denke jetzt einfach mal an sowas wie Ersatzteilgeschäft, komplizierte oder Maschinen rauszufinden, was ist das richtige Teil und das verlässlich rauszufinden, um dem Kunden natürlich schnell auch das richtige Teil zukommen zu lassen. Weil das ist ja auch ein Zeitthema. Maschine steht, braucht ein Ersatzteil, versucht es online rauszufinden, kommt dann was, ist das Falsche, es vergehen wieder Tage, entstehen riesige Kosten. Also ich denke auch hier kann uns die KI auch in der B2B-Welt schon ganz gut helfen. Ich denke jetzt da auch das Thema Teile identifizieren, zum Beispiel mit sowas wie Bosch Cognitive Services, wo einem schon helfen über ein Foto sozusagen, dann kann ich ein Handy an einen Teil hinhalten und dann, wenn der eine entsprechende angelernte künstliche Intelligenz-Datenbank hat, kann der schon mal rausfinden, was das richtige Teil ist. Das ist natürlich viel Vorbereitung, aber hier gibt es schon ganz spannende Ansätze in diese Richtung.
Und da kann ich auch wieder den Bogen spannen zur Personalisierung. Also
ja,
so wie du vorhin gesagt hast, wenn man die Maschinendaten beispielsweise, was der Kunde dementsprechend gekauft hat, mitgibt und der Shop kennt beispielsweise die ganzen Maschinen, die der Kunde schon gekauft hat,
ja,
dann kann die Suche auch personalisiert werden. Das bedeutet, wenn er nach gewissen Zubehör sucht,
ja,
dann ist also das passende Zubehör dieser Maschine ist stärker gewichtet von den Suchergebnissen, also steht weiter oben, als bestimmte Maschinen, die er gar nicht gekauft hat. Und somit hat er schon im Sichtfeld, beispielsweise über die 10 ersten Treffer, die Teile, die genau für seine Maschine überhaupt in Frage kommen. Und das ist auch eine Hilfe, dass der Kunde Zeit spart und sich vielleicht mit irgendwelchen Irrtumsbestellungen dementsprechend auseinandersetzt.
Also tatsächlich gehen wir teilweise bei Kunden so weit, dass wir dann die anderen Artikel, die die gar nicht haben, also weil sie die Maschine nicht haben, gar nicht anzeigen. Also die Diskussion führt man. Es gibt natürlich Kunden, wo man nicht weiß, die haben vielleicht sich auf dem Zweitmarkt noch Maschinen gekauft, dann funktioniert das so nicht. Da muss man unter Umständen eine Maschine hinzufügen können, sagen, die habe ich auch noch, dieses Fahrzeug habe ich noch, diese Maschine habe ich noch. Und dann werden diese Teile mit ausgespielt. Also, weil du hast halt oft einen Ersatzteilbestand von mehreren hunderttausend Artikeln und das ist schon eine Herausforderung dann.
Ja, absolut.
Cool. Ja, was haben wir denn noch für Themen? Also wir haben jetzt die KI, also sind wir jetzt natürlich ein bisschen gestriffen, aber ich glaube, das ist ein spannendes Thema, das wir alle beleuchten sollten. Gibt es noch ein Thema, wo du sagst, das ist eigentlich gerade ein absolutes Trendthema in der Konsumerwelt?
Ja, da habe ich ganz was Spezielles für dich heute mitgebracht, wo wir drüber reden sollten. Ganz heißes Thema, Abo-Commerce. Das bedeutet, man versucht, sein Geschäftsmodell in ein Nutzungsmodell umzubauen. Das bedeutet, ich will nicht mehr den reinen Verkauf anbieten, sondern ich will sozusagen die Nutzung vermieten. Und dann bin ich im Grunde vom Verkäufer zum Betreiber geworden und habe ganz andere Möglichkeiten. Das lässt sich auch sehr super aus meiner Sicht in die B2B-Welt transportieren. Und mit Online ist es natürlich der riesige Hebel. Also man könnte sich vorstellen, ich spreche jetzt mal in die B2B-Welt hinein, dass man eine Maschine nicht mehr verkauft, sondern die stelle ich meinem Kunden zur Verfügung und ich kümmere mich auch um den ganzen Service, dass die Maschine läuft und es wird nach Leistungsdaten abgerechnet. Das bedeutet, ich habe monatlich dann meine Vermietungseinnahmen, kümmere mich um den Service und man könnte das sogar online so weit kombinieren, dass ich einen als Kunde einen Portalzugang habe, könnte sogar die Maschine upgraden in bestimmten Bereichen. Mhm. Dafür wird natürlich dann wieder mehr bezahlt oder ich kann downgraden oder ich kann mir noch einen Service dazu mieten oder ich kann Ausfallzeiten dementsprechend noch managen und somit gibt es ganz Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle dadurch zu öffnen und das online miteinander zu verbinden.
Ja, also ich weiß, das ist ein ganz spannendes Thema, dass die Firma Hilti in dem Bereich schon sehr, sehr aktiv ist. Die sind da im B2B-Markt, also schon ziemlich, ziemlich stark unterwegs mit neuen Geschäftsmodellen. Und ja, ich habe auch schon mit vielen Unternehmern über dieses Thema gesprochen. Ich habe das Gefühl, ja, nachgedacht wird da noch, aber so die letzte Meile wird noch nicht so richtig gegangen. Den Mut zu haben, auch mal ein neues Geschäftsmodell in die Welt zu tragen und auszuprobieren, das wäre natürlich schon großartig. Aber du sagst, die B2C-Welt tut es auf jeden Fall. Da kommt immer mehr in diese Richtung, oder? Die sind am Umstellen.
Genau, also da wird schon in Teilen umgestellt. Meines Erachtens ist es natürlich im B2B-Bereich ein sehr interessantes Modell, was kommen kann, weil es gibt noch nicht so viele, die es anbieten. Und auch im Sinne von Anschaffungskosten bei Maschinen, die höher sind, kann sich das als sehr interessantes Modell auch erweisen. Und jetzt ist die Wiese noch frei, um sich austoben zu können. Und je nachdem, ob man sich jetzt frühzeitig mit dem Thema schon beschäftigen möchte, ist man natürlich als Fast Mover dementsprechend schon mal unterwegs, kann Erfahrungen sammeln, kann sein Geschäftsmodell nochmal abrunden, kann das auch dementsprechend ein bisschen, sag ich mal, hinsichtlich Auslastung und Zyklen dementsprechend anders aufbauen. Und ist ein super Thema, was man online mit Service-Gedanken auch hinsichtlich Maintenance verbinden kann mit dem Kunden. Und man hat einen erweiterten Erfahrungsarm zum Kunden und kann direkt aus seiner Produktion, aus seinen Abläufen Messdaten bekommen, kann das weiterentwickeln, kann vielleicht Maschinen noch besser konfigurieren auf den Kunden, lernt den Kunden besser kennen und es kann eine ganz neue und intensive Partnerschaft dadurch dann auch entstehen.
Da fällt mir gerade spontan auch noch was ein. In der B2C-Welt ist ja vieles schon gemacht worden. Aber würdest du sagen, da wird auch noch ganz viel ausprobiert, auch mal neue Wege gegangen, um überhaupt mal Erfahrungswerte zu sammeln?
Also E-Commerce ist ein ewiges Ausprobieren, kann ich jetzt mal so sagen. Man lernt immer dazu und das Interessante ist, auch wenn wir schon über 20 Jahre im E-Commerce tätig sind und schon vieles gesehen und gemacht haben, Man kann nie sagen, ein Konzept, was bei Kunde A funktioniert hat, ist treffsicher auch bei Kunde B adaptierbar. Also man muss immer ausprobieren, man hat zwar gewisse Erfahrungswerte, aber ein stetiges Lernen und Ausprobieren, das ist E-Commerce live. Man muss immer dranbleiben und E-Commerce ist nie zu Ende. Also wenn man denkt, man hätte alles gesehen und alles gemacht, dann gibt es neue Themen, wo man auch wieder ran muss. Also von daher immer offen bleiben, immer ausprobieren und Erfahrungen sammeln.
Das war ein super Schlusswort, Alex. E-Commerce ist ein lebendiges etwas, was, mit dem man nie fertig ist und das sich immer weiterentwickelt und immer den Mut zu haben, auszuprobieren und neue Sachen zu tun. Ja, spannend. Also ich glaube, wir könnten hier noch eine Stunde darüber alles Mögliche reden. Das machen wir wahrscheinlich auch nachher noch beim Bier.
Sehr gerne.
aber es hat total Spaß gemacht. Ich hoffe auch, ihr da draußen habt den ein oder anderen Impuls mitgenommen. Ich für mich zusammengefasst stelle fest, dass die B2C-Welt ja an manchen Stellen noch die Nase vorn hat, aber ich glaube, die B2B-Welt schon dem ganz nah am Folgen ist und auch viele Sachen schon umsetzt und auch an vielen Dingen schon auf dem Weg ist. Also ich freue mich einfach auf weitere super spannende, innovative Projekte in der B2B-Welt und ich hoffe, du, Alex, auch in deiner B2C-Welt. Ich bedanke mich für das Gespräch. Es hat total Spaß gemacht. Und weiß nicht, willst du vielleicht noch das Schlusswort hier sagen?
Vielen Dank für die Einladung, Thomas. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Inspirationen auch mitgeben. Nehmt die Themen offen an, macht euch Gedanken darüber und jeder, der es umsetzt, hat auch dementsprechend die Erkenntnis dahinter und die Erfahrung.
Super. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch vielleicht jetzt noch ein kleiner interner Hinweis. Wir werden im September wieder unseren E-Commerce Roundtable physisch stattfinden lassen. Das heißt, es wird einen Termin geben, wo wir jetzt nicht mehr online, sondern auch zusammenkommen wieder. Alle, die daran Interesse haben, dürfen sich gerne bewerben unter digital.fdi.de/roundtable mit e-commerce. Richtet sich an produzierende Industrieunternehmen, also das sind die Teilnehmer des Ganzen. Und Alex hat vorher schon gesagt, dass er auch an diesem Roundtable mit einem Vortrag dabei steuern wird, der auf jeden Fall wieder ganz, ganz tolle Impulse bringen wird.
Sehr gerne, so machen wir es. Danke dir, Thomas.
Dann vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, wir haben wieder einen guten Impuls gebracht und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer
Alexander Rietzler. Danke euch.
Und Thomas Reisacher. Bis dann. Tschüss.